Wenn man den Anfang der Yakuza-Geschichte betrachtet, führt der Weg unweigerlich zurück in die Zeit des 17. Jahrhunderts, genauer in die Epoche der Edo-Zeit. Damals erlebte Japan eine Phase relativer politischer Stabilität unter der Herrschaft der Tokugawa-Shogune, die das Land von 1603 bis 1868 prägten. In dieser langen Periode von Frieden und Isolation entstand jedoch auch eine gesellschaftliche Dynamik, die am Rand der offiziellen Ordnung neue Formen sozialer und wirtschaftlicher Organisation hervorbrachte. Genau in diesem Umfeld liegen die Wurzeln der Yakuza, die sich aus zwei ganz unterschiedlichen, aber verwandten Milieus herausbildeten, den Glücksspielern, den sogenannten Bakuto und den Straßenhändlern, den Tekiya. Die Bakuto waren eng mit einer frühen Form des Glücksspiels verbunden, das trotz staatlicher Verbote in vielen Regionen Japans eine große Anziehungskraft besaß. Diese Männer, häufig aus den unteren Schichten der Gesellschaft oder ehemalige Tagelöhner ohne gesichertes Einkommen, verdienten ihren Lebensunterhalt, indem sie Würfel- und Kartenspiele organisierten. Dabei ging es nicht nur um Unterhaltung, sondern oft um erhebliche Summen, die im Umlauf waren. Da Glücksspiel verboten war, lebten die Bakuto ständig in einem Spannungsverhältnis zu den Behörden. Doch genau dieses illegale Terrain machte sie für viele Menschen interessant. Sie boten eine Form von Nervenkitzel, Gemeinschaft und die Möglichkeit, dem harten Alltagsleben für eine Weile zu entfliehen. Hier entstanden die ersten Gruppen, die durch gegenseitigen Schutz, Verbindlichkeiten und geteilte Gewinne miteinander verbunden waren. Eine Keimzelle für spätere Strukturen. Die Tekiya dagegen kamen aus einem ganz anderen Bereich, dem Straßenhandel. Märkte waren in der Edo-Zeit ein zentraler Ort für Handel und Begegnung, aber sie waren auch chaotisch und oft unreguliert. Händler, die nicht über offizielle Lizenzen verfügten, organisierten sich deshalb in lockeren Bünden, um gemeinsam Stände zu betreiben, sich gegen Überfälle zu verteidigen oder Schutzgelderpressungen von außen abzuwehren. Gleichzeitig waren sie selbst keineswegs unschuldig, sondern verlangten bald von anderen Händlern oder Marktbeschickern Abgaben, um angeblichen Schutz zu gewährleisten. Aus dieser Praxis entwickelte sich ein Muster, das später charakteristisch für die Yakuza werden sollte. Das Agieren im Graubereich zwischen Schutz, Organisation und offener Erpressung. Gemeinsam ist beiden Ursprungsgruppen, dass sie aus der sozialen Unterschicht herauswuchsen. Weder die Bakuto noch die Tekiya hatten im streng hierarchischen Ständesystem der Edo-Zeit eine angesehene Position. Im Gegenteil, sie gehörten zu den sogenannten Hinin oder Eta, den gesellschaftlich Randständigen, die im offiziellen System kaum Rechte, aber viele Pflichten hatten. Ihre Selbstorganisation bot ihnen daher nicht nur wirtschaftliche Möglichkeiten, sondern auch einen gewissen sozialen Halt und ein Zugehörigkeitsgefühl, das ihnen die Gesellschaft ansonsten verweigerte. Diese Solidarität, oft durch strenge Regeln und Rituale abgesichert, wurde ein Grundpfeiler der Yakuza-Tradition. So kann man sagen, dass die Ursprünge der Yakuza im 17. Jahrhundert weniger in großen Plänen oder politischer Macht lagen, sondern vielmehr im Überlebenskampf am Rande einer streng geregelten Gesellschaft. Glücksspieler und Straßenhändler schufen Strukturen, die sowohl Schutz als auch eine eigene Identität boten. Aus diesen losen Gruppen entwickelten sich über die Jahrhunderte feste Netzwerke, die schließlich zu einer der bekanntesten und langlebigsten Verbrecherorganisationen der Welt anwuchsen. Name Yakuza. Der Name Yakuza, unter dem die japanische Unterwelt später weltweite Bekanntheit erlangte, hat seinen Ursprung nicht in einem prunkvollen Mythos oder einer kriegerischen Tradition, sondern in einer einfachen Zahlensymbolik des Glücksspiels. Er verweist direkt auf die enge Verbindung zwischen den frühen Untergruppen der Organisation und dem Spiel um Geld, das im Japan der Edo-Zeit zwar verboten, aber weit verbreitet war. Besonders das Kartenspiel Oichokabu, eine japanische Variante von Baccarat oder Blackjack, prägte diesen Begriff. Ziel dieses Spiels war es, mit drei Karten möglichst nah an den Wert von 19 heranzukommen. Die Kartenkombination 8-9-3, gesprochen Ja-Ku-Za, ergab in der Summe 20, was nach den Spielregeln als der schlechteste mögliche Wert galt, da nur die Einerstelle zählte. Eine solche Hand bedeutete also eine Niederlage. Dass gerade dieses Symbol der wertlosen Hand später zum Namen der gesamten Organisation wurde, ist vielsagend. Es spiegelte die gesellschaftliche Stellung jener Menschen wider, die man in der japanischen Ständegesellschaft der Edo-Zeit als Außenseiter betrachtete. Glücksspieler, Vagabunden, Kleinhändler ohne offizielle Lizenzen. Sie galten wie die Kartenkombination 893 als nutzlos, wertlos oder verloren und nahmen diesen Begriff an, um aus einem Makel ein Erkennungszeichen zu machen. In gewisser Weise machten die frühen Yakuza damit aus dem Zeichen der Schwäche ein Symbol des Stolzes, das ihre Abgrenzung von der offiziellen Gesellschaft verdeutlichte. Darüber hinaus trug der Begriff eine doppelte Bedeutung. Zum einen stand er für das Glücksspielmilieu, aus dem die Organisation ursprünglich hervorgegangen war. Zum anderen drückte er eine Selbstwahrnehmung aus. Die bewusste Positionierung am Rand der Gesellschaft, jenseits von Regeln und Hierarchien. Indem sie sich Yakuza nannten, zeigten die Mitglieder, dass sie sich mit ihrem Status als Ausgestoßene abfanden, ihn aber auch bewusst als Teil ihrer Identität annahmen. Diese Umdeutung einer scheinbar negativen Zuschreibung in ein Zeichen von Zugehörigkeit und Zusammenhalt sollte die Geschichte der Yakuza über Jahrhunderte prägen. Später wurde Yakuza weit mehr als nur ein Name. Es entwickelte sich zu einem kulturellen Begriff, der für Loyalität, Hierarchie, aber auch Gewalt und Gesetzlosigkeit stand. Doch der Ursprung des Wortes bleibt ein Hinweis darauf, dass selbst eine der berüchtigtsten Verbrecherorganisationen der Welt in den Augen der damaligen Gesellschaft zunächst nichts weiter war als wertloses Blatt im großen Spiel des Lebens. Edo-Zeit. Mit Beginn der Edo-Zeit im Jahr 1603, einer Epoche, die durch Stabilität und den strikten Ordnungswillen des Tokugawa-Shogunats geprägt war, veränderte sich auch die Rolle der Gruppen, die später als Yakuza bekannt wurden. Während Japan in dieser langen Friedensperiode politisch geeint und militärische Auseinandersetzungen weitgehend beendet waren, verlagerte sich das gesellschaftliche Leben in die Städte und Märkte. Hier fanden die Tekiya, fliegende Händler, und Bakuto, Glücksspieler, ihr Betätigungsfeld. Obwohl beide Gruppen am Rand der Gesellschaft standen und rechtlich kaum anerkannt waren, entwickelten sie zunehmend Strukturen, die ihre Präsenz in den urbanen Zentren sichtbar machten. Die Tekiya übernahmen oftmals die Organisation von Marktständen und begannen sich als eine Art Schutzmacht zu etablieren. Offiziell sorgten sie dafür, dass Händler ihre Waren in Ruhe verkaufen konnten und niemand von rivalisierenden Gruppen oder Kriminellen gestört wurde. In Wahrheit handelte es sich dabei jedoch häufig um Schutzgelderpressung. Wer nicht zahlte, musste mit Problemen rechnen. Von gestohlenen Waren bis zu gewaltsamen Übergriffen. Dennoch nahm die Bevölkerung diese Gruppe nicht ausschließlich negativ wahr. In einer Gesellschaft, in der staatliche Ordnungsmächte wie Polizei oder Verwaltung nur begrenzt präsent waren, schufen die Tekiya eine Form von Stabilität, auch wenn diese auf Erpressung beruhte. Parallel dazu existierten die Bakuto, die sich dem Glücksspiel widmeten. Obwohl dieses von den Behörden streng verboten war, florierte es gerade in den Schichten, die von Armut und Unsicherheit geprägt waren. Bauern, die in schlechten Jahren alles verloren hatten, oder Tagelöhner, die sich am Ende des Tages ein kleines Glücksspiel leisten wollten, bildeten die Kundschaft. Die Bakuto boten nicht nur das Spiel an, sondern gewährten auch Kredite, was sie zu einer Mischung aus Unterhaltern und Geldverleihern machte. Viele spätere Yakuza-Clans beriefen sich auf diese Tradition, da sie den Ursprung ihrer Macht im Glücksspielmilieu sahen. In dieser Zeit bildeten sich erste Strukturen heraus, die den Yakuza eine dauerhafte Grundlage gaben. Sie organisierten sich hierarchisch und entwickelten klare Regeln für Zugehörigkeit und Loyalität. Dabei schufen sie Rituale, die über das rein Kriminelle hinausgingen und eine Art Ersatzgemeinschaft boten, für Menschen, die in der offiziellen Gesellschaft keinen Platz fanden. Während das Tokugawa-Shogunat immer wieder versuchte, gegen diese Gruppen vorzugehen, nutzten sie geschickt die Grauzonen der Ordnung und stellten sich zugleich als nützliche Außenseiter dar, die Probleme lösten, wo der Staat schwieg. Die Edo-Zeit markiert damit eine entscheidende Phase. Aus losen Zusammenschlüssen wurden festere Organisationen, die durch Märkte und Spielhallen festen Einfluss im Alltag der Städte gewannen. Der Schritt von den verachteten Außenseitern zu einer Unterweltmacht begann genau hier, in den Straßen und auf den Märkten eines friedlichen, aber streng kontrollierten Japan. Strukturbildung. Als sich aus den losen Gruppierungen von Glücksspielern und Händlern im Laufe der Edo-Zeit festere Strukturen entwickelten, entstand eine Organisationsform, die bis heute das Bild der Yakuza prägt. Die strikte Hierarchie von Oyabun, Boss oder Vaterfigur, und Kobun, Gefolgsleute oder Kinder. Diese Struktur verlieh den Gruppen nicht nur innere Stabilität, sondern auch eine Art quasi familiäre Ordnung, die es ermöglichte, Macht über Generationen hinweg zu erhalten und auszubauen. Der Oyabun stand im Zentrum dieser Ordnung. Er war nicht nur der Anführer, der über Gewinne, Strafen und Strategien entschied, sondern wurde auch als moralische Leitfigur verstanden. Die Beziehung zwischen Oyabun und Kobun war durch gegenseitige Pflichten gekennzeichnet. Der Boss bot Schutz, Versorgung und eine gewisse soziale Stellung innerhalb der Gruppe, während die Gefolgsleute im Gegenzug Loyalität, Gehorsam und ihre Arbeitskraft schuldeten. Dieses Verhältnis war stark von konfuzianischem Gedankengut geprägt, das in der Edo-Zeit weite Teile des gesellschaftlichen Lebens beeinflusste. Respekt vor Autorität, familiäre Bindungen und unbedingte Treue bildeten die Grundlage. Damit diese Loyalität nicht nur symbolisch blieb, entwickelten die Yakuza-Rituale, die das Verhältnis zwischen Oyabun und Kobun besiegelten. Am bekanntesten war die Sakazuki-Zeremonie, bei der Boss und Gefolgsmann gemeinsam Sake tranken. Dieses Ritual hatte fast eheähnlichen Charakter und machte die Zugehörigkeit zu einer lebenslangen Verpflichtung. Wer diesen Bund brach, verlor nicht nur seine Stellung, sondern wurde auch sozial geächtet, ein schweres Schicksal in einer streng gemeinschaftlich orientierten Gesellschaft. Durch diese klare Struktur konnten die Yakuza-Gruppen wachsen, ohne im Chaos zu versinken. Neue Mitglieder fanden sofort ihren Platz in der Rangordnung, ältere Kobun konnten in Führungspositionen aufsteigen und die Organisationen erlangten ein Maß an Stabilität, das sie gegenüber staatlicher Repression widerstandsfähig machte. Zudem verlieh die hierarchische Ordnung den Gruppen eine gewisse Legitimität. Nach außen wirkten sie nicht wie chaotische Banden, sondern wie festgefügte Gemeinschaften mit klaren Regeln und Pflichten. Diese Struktur trug wesentlich dazu bei, dass die Yakuza von einfachen Straßenbanden zu langlebigen Syndikaten wurden, deren Einfluss weit über Märkte und Glücksspiel hinausging. Gleichzeitig förderte sie den Mythos, die Yakuza seien mehr als gewöhnliche Kriminelle, nämlich eine Art Familienverband, der seinen Mitgliedern Halt und Identität bot. Dieser Mythos wirkt bis in die Gegenwart nach und erklärt, warum sich viele Mitglieder als Teil einer moralisch gebundenen Bruderschaft verstanden, auch wenn ihre Aktivitäten auf Erpressung, Betrug oder Gewalt basierten. Samurai-Einflüsse. Mit dem Aufstieg der Yakuza zu fest organisierten Gruppen entstand auch der Wunsch, ihr oft brutales und illegales Handeln in ein moralisches Licht zu rücken. Hierbei spielten Einflüsse aus der Samurai-Tradition eine entscheidende Rolle. Obwohl die Yakuza historisch nicht direkt aus den Kriegerständen hervorgingen, vielmehr stammten sie aus den Schichten der Händler, Tagelöhner und gesellschaftlich Marginalisierten, übernahmen sie doch zentrale Elemente aus dem Bushido, dem Ehrenkodex der Samurai. Dieser Kodex betonte Werte wie Loyalität, Mut, Selbstdisziplin und die Bereitschaft, für den eigenen Herrn oder die eigene Sache das Leben zu riskieren. Die Yakuza eigneten sich diese Ideale in einer Art Selbstinszenierung an, um ihrem Dasein einen Anstrich von Würde und Legitimität zu verleihen. Der Oyabun wurde mit dem Daimyo, also einem feudalen Kriegsherrn, verglichen, während die Kobun die Rolle der Samurai einnahmen, die ihrem Herrn treu ergeben waren. Der strenge Gehorsam und die ritualisierte Loyalität, die das Verhältnis innerhalb der Gruppen prägten, ließen sich so unmittelbar an die alte Kriegerethik anlehnen. Auch das Motiv des selbstgewählten Opfers, etwa durch das Abschneiden eines Fingerglieds, Yubizumi, zur Wiedergutmachung von Fehlern, spiegelt den Gedanken wider, Ehre und Zugehörigkeit durch Schmerz und Hingabe zu bewahren. Gleichzeitig entwickelten die Yakuza eine Außendarstellung, die sie als Beschützer der Armen erscheinen ließ. In einer Gesellschaft, in der staatliche Behörden oft korrupt oder abwesend waren, stellten sie sich gerne als Verteidiger der kleinen Leute gegen Willkür von Beamten oder wohlhabenden Händlern dar. Auch hier lehnten sie sich an das Samurai-Ideal an, das Treue und Schutz gegenüber Schwachen und Untergebenen betonte. Zwar war diese Rolle mehr Mythos als Realität, doch half sie den Yakuza, in Teilen der Bevölkerung eine gewisse Akzeptanz zu gewinnen, besonders in städtischen Vierteln und auf Märkten, wo sie Ordnung garantierten, oft gegen Bezahlung, sah man sie nicht nur als Erpresser, sondern auch als Vermittler oder sogar Helfer in Notlagen. Diese doppelte Inszenierung, auf der einen Seite kriminelle Macht, auf der anderen Seite moralische Schutzgemeinschaft, verlieh den Yakuza eine besondere Stellung in der japanischen Gesellschaft. Sie verstanden es, ihre gewaltsamen Aktivitäten mit einem Ehrenkodex zu ummanteln, der in Japan kulturell hoch angesehen war. Damit schufen sie eine Legende, die weit über ihre eigentlichen Ursprünge hinausging und bis ins 20. Jahrhundert hineingepflegt wurde. Die Legende vom ehrenhaften Verbrecher, der zwar gegen Gesetze verstößt, aber angeblich im Einklang mit einem höheren Gerechtigkeitsgefühl handelt. Meiji-Restauration. Die Meiji-Restauration von 1868 markierte einen tiefgreifenden Umbruch in der japanischen Gesellschaft, der auch für die Entwicklung der Yakuza von entscheidender Bedeutung war. Mit der Rückgabe der politischen Macht an den Kaiser und der Abschaffung des Tokugawa-Shogunats setzte eine rasante Modernisierung und Verwestlichung des Landes ein. Alte Strukturen wurden aufgebrochen, das feudale System verschwand, die Samurai-Klasse wurde entmachtet und zahlreiche traditionelle Berufe, die bisher das soziale Gefüge geprägt hatten, verloren ihre Grundlage. Diese Veränderungen führten dazu, dass große Teile der Bevölkerung, ehemalige Krieger, Händler, Tagelöhner und auch viele Handwerker, plötzlich ohne feste Lebensperspektive dastanden. Die Yakuza nutzten diese Umstände für ihren Aufstieg. Viele derjenigen, die in den alten Strukturen keinen Platz mehr fanden, suchten Schutz und Einkommen in kriminellen Organisationen. Vor allem ehemalige Samurai, die ihren Status und ihre Einkünfte verloren hatten, schlossen sich den Yakuza an oder bildeten eigene Gruppierungen. Auch Händler, die aufgrund neuer Regularien ihre Märkte verloren, fanden sich in den Reihen der Tequila wieder, während Glücksspiel weiterhin eine wichtige Einnahmequelle blieb. Auf diese Weise wuchs die Zahl der Mitglieder stark und die Yakuza entwickelten sich von losen Zusammenschlüssen zu fest etablierten Netzwerken mit größerem sozialen Einfluss. Ein weiterer Faktor, der ihre Stellung stärkte, war die allgemeine Unsicherheit, die der gesellschaftliche Wandel mit sich brachte. Die japanische Regierung konzentrierte sich auf die Modernisierung von Wirtschaft, Militär und Verwaltung. Doch gerade in den Städten fehlte es oft an effektiver Kontrolle. In dieser Lücke boten die Yakuza ihre Dienste an. Sie regelten Streitigkeiten, vermittelten bei Konflikten, erpressten aber auch systematisch Schutzgelder. Besonders auf den neu entstehenden Schwarzmärkten, die durch wirtschaftliche Umstellungen und Steuerbelastungen wuchsen, spielten sie eine bedeutende Rolle. Gleichzeitig passten sie ihre Selbstdarstellung den neuen Gegebenheiten an. Während die Samurai-Klasse offiziell verschwand, übernahmen die Yakuza deren Werte und gaben sich den Anstrich, die Tradition der Ehre und Loyalität weiterzuführen. Damit knüpften sie an die Sehnsucht vieler Menschen nach Stabilität und Kontinuität an, was ihnen eine gewisse gesellschaftliche Akzeptanz verschaffte. So wurde die Meiji-Restauration für die Yakuza zu einer Zäsur, die sie nicht schwächte, sondern langfristig stärkte. Aus kleinen Banden von Glücksspielern und Händlern entwickelten sich in dieser Zeit Strukturen, die den Grundstein für die späteren großen Syndikate legten. Ihr Einfluss wuchs mit den Problemen der Moderne und sie etablierten sich als fester Bestandteil der urbanen Unterwelt, die Japan im späten 19. Jahrhundert begleitete. Expansion in Städten. Mit der fortschreitenden Urbanisierung Japans im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erlebten die Yakuza eine Phase der massiven Expansion, die eng mit den sozialen und wirtschaftlichen Umwälzungen jener Zeit verbunden war. Städte wie Tokio, Osaka oder Yokohama wuchsen rasant und mit ihnen stieg auch die Nachfrage nach Vergnügungen, Unterhaltung und illegalen Dienstleistungen. Genau in diesem Umfeld fanden die Yakuza ideale Bedingungen, um ihre Macht auszubauen. Ein zentrales Standbein blieb dabei das Glücksspiel. Bereits seit ihren Ursprüngen als Bakuto hatten die Yakuza enge Verbindungen zu Spielhöllen und Kartenrunden, doch nun professionalisierten sie diese Tätigkeit. Sie organisierten illegale Spielsalons, kontrollierten Wettgeschäfte und sorgten mit Gewalt und Einschüchterung für die Durchsetzung ihrer Regeln. Glücksspiel war nicht nur eine Einkommensquelle, sondern auch ein wichtiges Mittel zur Rekrutierung neuer Mitglieder. Wer sich verschuldete und seine Spielschulden nicht begleichen konnte, geriet leicht in die Abhängigkeit der Yakuza und wurde Teil ihrer Organisation. Parallel dazu erlangten sie die Kontrolle über die Prostitution, die in den wachsenden Städten ein lukratives Geschäft darstellte. Obwohl die japanische Regierung mehrfach versuchte, diese Praxis zu regulieren oder einzuschränken, fanden die Yakuza stets Wege, das Verbot zu umgehen. Sie betrieben Bordelle im Verborgenen, vermittelten Frauen in die Sexarbeit und schufen ganze Rotlichtviertel, in denen ihre Präsenz unangefochten war. Dabei nutzten sie nicht nur Gewalt, sondern auch ein System von Schutzgeldern und Lizenzierungen, das ihnen kontinuierliche Einnahmen sicherte. Darüber hinaus blühte der Schwarzhandel, vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Knappheit und staatlicher Regulierung. In Städten mit Millionen von Menschen entstanden ganze Märkte, auf denen Waren des täglichen Bedarfs, von Alkohol über Lebensmittel bis hin zu importierten Luxusgütern, illegal gehandelt wurden. Die Yakuza übernahmen die Organisation dieser Märkte, setzten Preise fest, kontrollierten Lieferketten und bestraften jeden, der ohne ihre Zustimmung Geschäfte machte. Damit waren sie nicht nur Kriminelle, sondern de facto auch eine Art Schattenverwaltung, die über große Teile des städtischen Lebens wachte. Bemerkenswert ist, dass sie sich in dieser Zeit zunehmend als Beschützer der Bevölkerung inszenierten. Viele kleine Händler, Straßenhändler oder Gastwirte zahlten Schutzgeld nicht nur aus Angst, sondern auch, weil die Yakuza tatsächlich gegen Diebstahl und ungebetene Konkurrenz vorgingen. Diese Mischung aus Unterdrückung und One-Schutz-Funktion verlieh den Syndikaten eine gewisse Legitimation, auch wenn sie von staatlicher Seite offiziell verfolgt wurden. So entstand im Zuge dieser Expansion ein Bild der Yakuza als allgegenwärtige Macht in den Großstädten Japans. Glücksspiel, Prostitution und Schwarzhandel bildeten die drei Säulen ihres Reichtums, auf denen sie im frühen 20. Jahrhundert stabile Strukturen aufbauten. Gleichzeitig prägten sie die urbanen Räume entscheidend mit, indem sie nicht nur Verbrechen organisierten, sondern auch in das alltägliche Leben der Stadtbevölkerung eingriffen. Anfang 20. Jahrhundert. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts veränderte sich das Erscheinungsbild der Yakuza entscheidend. Aus losen Zusammenschlüssen von Glücksspielern, Händlern und Schutzgelderpressern wurden straff organisierte, groß angelegte Syndikate, die nicht mehr nur einzelne Straßenzüge, sondern ganze Stadtviertel beherrschten. Japan befand sich in dieser Zeit im Umbruch. Industrialisierung, Urbanisierung und gesellschaftliche Spannungen boten fruchtbaren Boden für den Aufstieg krimineller Organisationen, die nicht nur im Untergrund agierten, sondern zunehmend in das öffentliche Leben hineingriffen. Besonders in Metropolen wie Tokio, Osaka oder Kobe bildeten sich mächtige Gruppen, die ihre Macht weit über Glücksspielhöhlen und Rotlichtviertel hinaus ausdehnten. Sie etablierten klare Territorien, die streng verteidigt wurden. Jede Straße, jeder Marktstand und jedes Geschäft musste wissen, welchem Syndikat er angehörte. Schutzgeld wurde nicht mehr sporadisch eingezogen, sondern nach festen Strukturen und Tarifen, was die Yakuza de facto zu einer Parallelverwaltung innerhalb der Städte machte. Wer sich widersetzte, riskierte nicht nur Gewalt, sondern auch wirtschaftliche Vernichtung. Innerhalb dieser Syndikate gewannen die hierarchischen Strukturen an Bedeutung. Der Oyabun stand als unangefochtener Boss an der Spitze, unter ihm die Kobun, die nicht nur Gefolgsleute, sondern oft auch kleine Anführer eigener Untergruppen waren. Diese Organisation erinnerte in ihrer Strenge an militärische Strukturen und ermöglichte es den Yakuza, Hunderte oder gar Tausende Mitglieder zu kontrollieren. Zugleich entwickelten sich interne Regeln, Rituale und Kodizes, die Loyalität und Gehorsam in den Mittelpunkt stellten und so für Stabilität sorgten. Ein weiterer entscheidender Schritt in dieser Zeit war die zunehmende Verflechtung mit der Politik. Lokale Politiker und Geschäftsleute erkannten schnell, dass die Yakuza zwar gefürchtet, aber auch unvermeidliche Machtfaktoren waren. So kam es nicht selten zu stillschweigenden Absprachen. Die Yakuza sorgten in Stadtvierteln für Ordnung, wenn auch mit Gewalt, und sicherten bestimmten Parteien oder Kandidaten Stimmen und Unterstützung, während sie im Gegenzug Schutz vor Strafverfolgung oder wirtschaftliche Vorteile erhielten. Diese Verbindungen sollten im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts noch wichtiger werden. Parallel dazu wuchs auch die ökonomische Basis. Die Yakuza investierten nicht nur in illegale Aktivitäten, sondern begannen, legale Geschäfte zu kontrollieren. Bars, Restaurants, Transportfirmen und kleine Industriebetriebe wurden übernommen oder unter Schutz gestellt, so dass die Grenze zwischen Unterwelt und offizieller Wirtschaft zunehmend verschwamm. Manche Stadtviertel waren derart fest in Yakuza-Hand, dass sie dort eine fast staatenähnliche Autorität ausübten. So markiert der Beginn des 20. Jahrhunderts die Phase, in der aus den losen Gangs der Edo- und Meiji-Zeit echte Syndikate wurden, mit festen Strukturen, klaren Gebieten und einer stetig wachsenden gesellschaftlichen Macht. Damit schufen die Yakuza die Grundlage für jene Form organisierter Kriminalität, die bis in die Gegenwart Bestand hat. Zweiter Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg markierte auch für die Yakuza eine entscheidende Zäsur. Während der Kriegsjahre selbst waren viele ihrer Aktivitäten eingeschränkt. Die japanische Militärregierung kontrollierte das Land mit harter Hand. Ressourcen wurden für die Kriegsmaschinerie mobilisiert. Und große Teile des gesellschaftlichen Lebens standen im Zeichen der totalen Mobilmachung. Dennoch gelang es einzelnen Gruppen, ihre Strukturen zu bewahren, und sie nutzten die wenigen Schlupflöcher, die sich im Schwarzmarkt und in der illegalen Versorgung boten. Der eigentliche Wendepunkt kam jedoch nicht während, sondern unmittelbar nach dem Krieg. Mit der Kapitulation Japans 1945 brach das staatliche Versorgungssystem weitgehend zusammen. Millionen von Menschen, darunter Heimkehrer aus den Kolonien und dem Militär, drängten in die zerstörten Städte, wo Lebensmittel und lebensnotwendige Güter knapp waren. In diesem Chaos traten die Yakuza auf den Plan. Sie hatten Erfahrung im illegalen Handel, kannten die Verbindungen zu Händlern und Schmugglern und sie verfügten über die notwendige Gewalt, um den Zugang zu Waren und Märkten durchzusetzen. Schwarzmärkte entstanden in allen Großstädten, improvisierte Märkte auf den Straßen, in denen Reis, Kleidung, Tabak und Medizin gehandelt wurden. Wer hier bestehen wollte, brauchte Schutz. Und genau diesen boten die Yakuza, allerdings zu einem hohen Preis. Ganze Märkte wurden von Syndikaten kontrolliert, Händler mussten Abgaben leisten und nur jene, die sich den Regeln der Unterwelt beugten, konnten überhaupt Waren verkaufen. Auf diese Weise schufen die Yakuza ein Netzwerk, das weit über das einfache Erpressungsgeschäft hinausging. Sie kontrollierten die Lebensadern einer vom Krieg ausgezehrten Gesellschaft. Die US-Besatzungsmacht sah in dieser Entwicklung lange Zeit keinen unmittelbaren Gegner. Tatsächlich tolerierten die Amerikaner die Yakuza in manchen Fällen sogar, weil sie für eine gewisse Ordnung auf den chaotischen Märkten sorgten und Unruhen eindämmten. So kam es, dass die Organisationen nicht nur überlebten, sondern regelrecht aufblühten. Ihre Rolle als Versorger in einer Notlage verschaffte ihnen sogar einen gewissen Rückhalt in der Bevölkerung, die in den Syndikaten manchmal weniger brutale Verbrecher als vielmehr eine Art Schattenverwaltung sah, die den Menschen half, überhaupt zu überleben. Hinzu kam, dass viele Yakuza-Kader von der Kriegswirtschaft profitiert hatten. Manche hatten Verbindungen zu Schmugglernetzwerken aufgebaut, die Rohstoffe oder Kriegsgerät beschafften. Andere nutzten ihre Kontakte zu Beamten, Militärs oder Unternehmern, um in den Wirren des Kriegsendes Zugriff auf ganze Lagerhäuser oder Versorgungsketten zu erhalten. Was für den Staat und die Alliierten ein Albtraum war, bedeutete für die Yakuza einen Machtzuwachs ohnegleichen. Sie wurden zu Schlüsselfiguren in einem Schwarzmarkt, der Millionen von Menschen am Leben hielt. So verwandelte der Zweite Weltkrieg und insbesondere seine unmittelbaren Folgen die Yakuza von mächtigen, aber im Wesentlichen städtischen Unterweltgruppen zu Akteuren mit nationalem Einfluss. Ihre Netzwerke dehnten sich in dieser Zeit rasant aus und die Grundlage wurde gelegt für ihre enorme politische und wirtschaftliche Rolle in den 1950ern, als sie beim Wiederaufbau Japans nicht nur im Schatten, sondern teilweise offen als Ordnungsmächte mitwirkten. Nachkriegszeit. In den 1950er Jahren befand sich Japan in einer Phase des tiefgreifenden Wandels. Das Land hatte den Krieg verloren, die Städte lagen in Trümmern und die Bevölkerung kämpfte ums Überleben. Zugleich begann aber auch eine rasante Modernisierung, die im Zeichen des Wiederaufbaus stand. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Chaos, Neuordnung und wirtschaftlichem Aufbruch fanden die Yakuza ihre vielleicht günstigste historische Ausgangslage. Zunächst dominierten sie weiterhin die Schwarzmärkte, die nach 1945 überall entstanden waren. Lebensmittel, Kleidung, Baumaterialien, all das wurde knapp und teuer gehandelt. Mit der Stabilisierung der Wirtschaft in den frühen 1950er Jahren verlor der Schwarzmarkt zwar langsam an Bedeutung, doch die Yakuza hatten längst neue Betätigungsfelder gefunden. Besonders in den Bau- und Transportgewerben, die für den Wiederaufbau entscheidend waren, etablierten sie sich als inoffizielle Macht im Hintergrund. Wer große Bauprojekte umsetzen wollte, und in den 1950ern gab es davon reichlich, musste oft mit Yakuza-Gruppen verhandeln. Die Arbeiter stellten Schutzversprachen und die nötige Ruhe auf den Baustellen garantierten. Ihre Präsenz beschränkte sich aber nicht nur auf die Wirtschaft. Die Yakuza verstanden es, ihre Rolle im sozialen Gefüge auszubauen. Viele Mitglieder traten als Beschützer der einfachen Leute auf, halfen in Katastrophensituationen oder boten Unterstützung dort, wo staatliche Strukturen versagten. Diese Art von Selbstinszenierung war keineswegs neu, doch sie bekam in der Nachkriegszeit eine neue Legitimität. In einer Gesellschaft, die vom Zusammenbruch der alten Ordnung geprägt war, konnte mancher die Yakuza fast als unverzichtbare Akteure wahrnehmen. Besonders brisant war jedoch die Annäherung an die Politik. Konservative Parteien und Politiker, die im beginnenden Kalten Krieg um Stabilität fürchteten, sahen in den Yakuza nicht nur Kriminelle, sondern auch nützliche Verbündete. Sie konnten Streiks unterdrücken, linke Bewegungen einschüchtern und Gegner mundtot machen. Aufgaben, für die sich die offizielle Polizei oft nicht zuständig fühlte oder nicht schnell genug handelte. So kam es, dass manche Yakuza-Bosse enge Verbindungen zu Politikern knüpften, Spendengelder flossen und im Gegenzug eine gewisse Duldung durch staatliche Stellen erfolgte. Ein prominentes Beispiel dieser Verflechtung war die Nähe mancher Syndikate zur Liberaldemokratischen Partei, LDP, die über Jahrzehnte die japanische Politik dominieren sollte. Für diese Politiker waren die Yakuza nützliche Instrumente, um im Hintergrund Macht auszuüben. Gleichzeitig nutzten die Syndikate die politische Deckung, um ihre eigenen Geschäfte auszubauen. Die 1950er Jahre markieren also eine entscheidende Weichenstellung. Aus einer kriegsgebeutelten Unterweltorganisation entwickelte sich eine Kraft, die nicht nur in der Schattenwirtschaft, sondern auch im offiziellen Wiederaufbauprozess eine Rolle spielte. Zwar blieben die Yakuza formal illegal, doch sie bewegten sich in einem Graubereich, in dem ihre Präsenz von Teilen der Gesellschaft und Politik nicht nur toleriert, sondern in bestimmten Fällen aktiv genutzt wurde. Damit war der Grundstein gelegt für die enorme Machtentfaltung der folgenden Jahrzehnte. Insbesondere für den Aufstieg des Yamaguchi-Gumi, das bald zum größten Syndikat Japans werden sollte. Yamaguchi-Gumi. Das Yamaguchi-Gumi ist das wohl bekannteste und zugleich mächtigste Yakuza-Syndikat Japans und es prägte die gesamte Unterweltstruktur des 20. Jahrhunderts entscheidend. Seine Ursprünge liegen in der Stadt Kobe, wo es 1915 von Harukichi Yamaguchi gegründet wurde. Anfangs war es eine eher kleine Vereinigung, die sich auf Hafenarbeit, Transportgeschäfte und Schutzdienste konzentrierte. Doch was zunächst nach einem gewöhnlichen Tequila- oder Bakuto-Verband aussah, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer Organisation mit beispiellosem Einfluss. Der Aufstieg des Yamaguchi-Gumi begann ernsthaft in den Nachkriegsjahren. Während viele kleinere Syndikate in chaotischen Machtkämpfen untergingen, verstand es das Yamaguchi-Gumi, sich systematisch auszubreiten. Vor allem unter Kazuo Taoka, der von den 1940er Jahren bis 1981 als Boss fungierte, erreichte die Gruppe eine Größe und Schlagkraft, die alle Rivalen übertraf. Taoka war ein visionärer Führer, der das Syndikat von einer regionalen Bande zu einem landesweiten Netzwerk formte. Er setzte auf knallharte Disziplin, organisierte den Alltag seiner Gefolgsleute streng nach Oyabun-Kobun-Hierarchie und baute Strukturen auf, die fast schon an ein Unternehmen erinnerten. Besonders prägend war die Professionalisierung, die das Yamaguchi-Gumi von anderen Gruppen abhob. Während viele Yakuza-Verbände weiterhin im Glücksspiel, in der Prostitution oder bei Erpressungen verharrten, expandierte Taoka zielstrebig in legale und halblegale Wirtschaftszweige. Bauunternehmen, Transportfirmen, Immobiliengeschäfte und später sogar internationale Finanzgeschäfte wurden Teil des Portfolios. Mit dieser Mischung aus Unterweltpraktiken und scheinbar seriösem Unternehmertum stieg das Yamaguchi-Gumi nicht nur zum größten Syndikat auf, sondern wurde zum Modell, an dem sich andere Gruppen orientierten. Ein weiterer Faktor war die Fähigkeit, in politischen und wirtschaftlichen Kreisen Fuß zu fassen. Das Yamaguchi-Gumi pflegte enge Kontakte zu konservativen Politikern, Gewerkschaften und Teilen der Wirtschaftselite. Gerade in Zeiten sozialer Unruhe, etwa während der Studentenproteste der 1960er Jahre, galten sie für manche Regierungsvertreter als nützliche Stabilisatoren, die Protestbewegungen einschüchtern oder gar zerschlagen konnten. So bewegte sich das Syndikat in einem Graubereich zwischen offener Kriminalität und geduldeter Schattenmacht. Im Laufe der Jahrzehnte wuchs die Mitgliederzahl des Yamaguchi-Gumi auf Zehntausende an. In den 1980er Jahren galt es mit über 20.000 Angehörigen als die größte Verbrecherorganisation Japans und damit als eine der mächtigsten weltweit. Rivalisierende Syndikate hatten kaum eine Chance, dem Netz aus Unterbossen, Clans und regionalen Gruppen etwas entgegenzusetzen. Die Struktur des Yamaguchi-Gumi war dabei pyramidenförmig angelegt. An der Spitze der Oyabun, darunter eine Vielzahl von Unterbossen mit jeweils eigenen Gruppen, die aber alle eng an die Zentrale in Kobe gebunden blieben. Bis heute gilt das Yamaguchi-Gumi als das Gesicht der Yakuza. Nicht zuletzt, weil es durch seine Größe und Disziplin ein klares Bild davon vermittelte, wie ein modernes Syndikat funktioniert. Auch wenn staatliche Maßnahmen seit den 1990er Jahren die Macht der Yakuza insgesamt geschwächt haben, blieb das Yamaguchi-Gumi lange Zeit der Inbegriff für die japanische Unterwelt. Öl- und Immobiliengeschäfte. In den 1960er und 70er Jahren erlebte Japan eine Phase des rasanten Wirtschaftswachstums, die auch die Yakuza nachhaltig veränderte. Während das Land nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs zum Wirtschaftswunderstaat aufstieg, erkannten die Syndikate, dass ihre Zukunft nicht mehr allein in klassischen Feldern wie Glücksspiel, Prostitution oder Erpressung lag. Stattdessen begannen sie, systematisch in neue, hochprofitable Branchen einzudringen, allen voran in den Öl- und Immobiliensektor. Diese Entwicklung markierte einen entscheidenden Wendepunkt, denn sie verschaffte der Yakuza nicht nur gewaltige Einnahmen, sondern auch eine gewisse Legitimität im offiziellen Wirtschaftsleben. Der Immobilienmarkt war dabei besonders attraktiv. In Metropolen wie Tokio, Osaka und Kobe schossen die Grundstückspreise in die Höhe, da immer mehr Unternehmen, Banken und ausländische Investoren Flächen benötigten. Yakuza-Syndikate, allen voran das Yamaguchi-Gumi, nutzten diese Gelegenheit, indem sie Grundstücke aufkauften, Bauprojekte kontrollierten oder durch Einschüchterung den Verkauf von Immobilien erzwangen. Sie fungierten oft als inoffizielle Mediatoren bei Streitigkeiten um Bauflächen, eine euphemistische Umschreibung dafür, dass sie durch Drohungen oder Gewalt Lösungen herbeiführten, von denen sie selbst am meisten profitierten. Ähnlich lukrativ war das Geschäft mit Öl und Energie. In einer Zeit, in der Japan immer abhängiger von Energieimporten wurde, fanden die Yakuza Wege, an illegalen Importen und Schwarzmarktgeschäften mitzuwirken. Schmuggel von Rohöl, Beteiligungen an Tankstellenketten oder Schutzgelderpressungen bei Transportunternehmen waren typische Praktiken. Zudem investierten sie in Logistik und Bauprojekte, die eng mit der Energiebranche verbunden waren. So gelang es, Gelder aus dem Untergrund in halblegale oder sogar ganz legale Firmen umzuleiten. Besonders gefährlich und für die Syndikate höchst einträglich war die Verflechtung mit der sogenannten Bubble Economy, die in den 1970 erste Züge annahm. Banken und Baugesellschaften standen unter Druck, immer größere und riskantere Projekte umzusetzen. Yakuza fungierten dabei nicht selten als stille Investoren, die über Strohmänner Geld einschleusten oder durch Einschüchterung Investoren zu riskanten Geschäften zwangen. Diese Mischform aus legalem Unternehmertum und mafiösen Methoden war typisch für die Epoche und verlieh den Yakuza einen Ruf als unsichtbare Player in Japans Boomwirtschaft. Die politischen Verbindungen spielten den Syndikaten zusätzlich in die Hände. Konservative Politiker, die auf den sozialen Frieden angewiesen waren, duldeten in manchen Fällen die Aktivitäten der Yakuza, solange diese ihre Dienstleistungen erbrachten, etwa beim Auflösen von Arbeiterstreiks oder beim Schützen von Bauprojekten. Damit wuchs die Grauzone, in der sich die Yakuza bewegten, einerseits offiziell kriminell, andererseits integraler Bestandteil eines boomenden Systems. Diese Phase verschob das Selbstverständnis der Yakuza nachhaltig. Sie präsentierten sich nicht mehr nur als Straßenbanden oder kriminelle Netzwerke, sondern als einflussreiche, wirtschaftlich mächtige Organisationen, die in der Lage waren, ganze Branchen zu steuern. Zwar blieben ihre Methoden brutal, doch durch Investitionen in Immobilien, Bauwirtschaft und Ölgeschäfte gelang es ihnen, Geld in Dimensionen zu bewegen, die sie auf eine Stufe mit etablierten Unternehmen stellten. Kodex. Das innere Fundament der Yakuza war und ist ihr Kodex. Ein Regelwerk, das weit über einfache Gehorsamsvorschriften hinausgeht und eine Art Ersatzfamilie erschafft. Während viele andere kriminelle Organisationen rein auf Profit ausgerichtet sind, betonen die Yakuza seit jeher Werte wie Loyalität, Gehorsam und Respekt vor der Hierarchie. Dieses Geflecht aus Symbolen, Ritualen und ungeschriebenen Gesetzen dient nicht nur der Disziplin, sondern auch der Identitätsbildung. Ein Yakuza versteht sich nicht bloß als Mitglied einer Bande, sondern als Teil einer Gemeinschaft mit fast sakralem Charakter. Im Zentrum dieses Systems steht die Beziehung zwischen Oyabun, Boss, und Kobun, Gefolgsmann. Diese Verbindung wird oft mit einem Familienverhältnis verglichen. Der Oyabun übernimmt die Rolle des Vaters, der Schutz, Rat und finanzielle Unterstützung bietet, während der Kobun unbedingten Gehorsam und Loyalität schuldet. Diese Beziehung wird durch feierliche Rituale bekräftigt, etwa die Sakazuki-Zeremonie, bei der Oyabun und Kobun gemeinsam Sake trinken und damit symbolisch ein Band fürs Leben schließen. Wer einmal dieses Ritual durchlaufen hat, wird in den Augen der Organisation tatsächlich Teil einer zweiten Familie. Doch Loyalität allein genügte nicht. Sie musste ständig bewiesen werden. Eine der bekanntesten und gefürchtetsten Praktiken ist das sogenannte Jubizume. Dabei schneidet sich ein Mitglied bei Verstößen gegen den Kodex, etwa wenn es eigenmächtig handelte, Schulden nicht einhielt oder dem Oyabun Schande bereitete, freiwillig ein Stück seiner Fingerkuppe ab und überreicht sie dem Boss als Zeichen der Reue. Diese blutige Geste hat nicht nur symbolische Bedeutung. Ein verkürzter Finger macht das Halten eines Schwertes oder einer Pistole schwieriger, wodurch das Mitglied verwundbarer wird und stärker auf den Schutz der Gruppe angewiesen bleibt. So schuf das Ritual eine Mischung aus Buße und Bindung. Neben solchen drastischen Strafen gab es zahlreiche ungeschriebene Gesetze, die den Alltag der Yakuza prägten. Dazu gehörten Regeln gegen Verrat und Denunziation, die Pflicht zur Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden sowie die Erwartung, stets Ehre und Würde zu wahren, zumindest im Umgang innerhalb der eigenen Strukturen. Die Yakuza präsentierten sich gerne als Männer mit Prinzipien, die anders als gewöhnliche Kriminelle nach einem moralischen Kompass lebten. So stilisierten sie sich selbst als moderne Samurai, deren Loyalität und Opferbereitschaft höher standen als individuelles Streben nach Reichtum. Der Kodex diente aber nicht nur der inneren Ordnung, sondern auch der Außendarstellung. Rituale wie die Tätowierung des gesamten Körpers, die in schmerzhaften Sitzungen entstand, waren einerseits Ausdruck der Zugehörigkeit, andererseits Abschreckung gegenüber Feinden. Auch Verhaltensweisen wie das demonstrative Auftreten in Gruppen, das offene Zurschaustellen von Mut oder das unerschütterliche Schweigen bei Verhören waren Teil dieses Ehrenkodex. Sie verliehen den Yakuza ein Image, das Furcht einflößte und gleichzeitig Respekt einforderte. Mit wachsender Macht und wirtschaftlicher Einflussnahme in der Nachkriegszeit und während des Wirtschaftsbooms blieb dieser Kodex ein entscheidender Stabilitätsfaktor. Während die Syndikate immer größer und anonymer wurden, sorgten die alten Rituale dafür, dass Mitglieder sich auch in modernen Geschäftsfeldern noch an ein verbindliches Werte- und Regelwerk gebunden fühlten. Ohne diesen Kodex wäre die Yakuza-Gesellschaft wohl zerfallen. Mit ihm gelang es, Tradition und kriminelle Innovation zu vereinen. Kriege zwischen Syndikaten. Kaum eine andere Epoche in der Geschichte der Yakuza war so blutig und zerstörerisch wie die zahlreichen Kriege zwischen rivalisierenden Syndikaten, die sich über das 20. Jahrhundert hinweg immer wieder entluden. Die Yakuza verstanden sich zwar als Familien, deren Kodex Loyalität und Respekt betonte, doch sobald es um Einflussgebiete, wirtschaftliche Interessen oder persönliche Eitelkeiten der Bosse ging, verwandelte sich dieses Netzwerk in ein Schlachtfeld. Vor allem die Nachkriegszeit und die Phase des wirtschaftlichen Aufstiegs Japans boten den Nährboden für gewaltsame Auseinandersetzungen. Schwarzmärkte, Bauprojekte, Immobiliengeschäfte und die lukrative Kontrolle über Rotlichtviertel waren begehrte Einnahmequellen, die niemand kampflos aufgab. Die sogenannten Yakuza-Kriege bestanden oft aus Schießereien in den Straßen, Messerattacken, Anschlägen auf gegnerische Clublokale oder gezielten Attentaten auf hochrangige Bosse. Anders als bei den ritualisierten Strafen innerhalb einer Familie, war hier rohe Gewalt das Mittel der Wahl. Besonders in den 1960er und 70er Jahren, als Organisationen wie die Yamaguchi-Gumi oder die Sumiyoshi-Kai massiv expandierten, kam es regelmäßig zu offenen Kämpfen. Ganze Stadtviertel, vor allem in Osaka, Tokio und Kobe, wurden zu Zonen permanenter Gefahr, in denen sich rivalisierende Banden in aller Öffentlichkeit bekriegten. Die Gründe für solche Auseinandersetzungen waren vielfältig, Oft ging es um die Kontrolle über Drogen- und Glücksspielmärkte oder um den Zugang zu großen staatlichen Bauprojekten, die enorme Profite versprachen. Aber auch interne Machtkämpfe führten zu Spaltungen. Wenn ein charismatischer Unterboss den eigenen Oyabun herausforderte, konnte daraus schnell eine Abspaltung entstehen, die in Gewalt mündete. Die Loyalität, die innerhalb der Familien galt, hörte an deren Grenzen auf. Und gegenüber Fremden war jedes Mittel erlaubt. Für die japanische Gesellschaft waren diese Bandenkriege ein Schock. Die Yakuza, die sich gerne als Ordnungsmächte und Beschützer der kleinen Leute präsentierten, offenbarten in diesen Momenten ihre zerstörerische Seite. Zeitungen berichteten von Explosionen in Bars, Maschinengewehrsalven auf offener Straße und der Angst der Anwohner, zwischen die Fronten zu geraten. Der öffentliche Druck auf die Regierung, endlich konsequent gegen die Syndikate vorzugehen, nahm dadurch erheblich zu. Auch für die Yakuza selbst hatten diese Kriege ambivalente Folgen. Auf der einen Seite festigten sich die großen Organisationen, die aus den Kämpfen als Sieger hervorgingen. Allen voran die Yamaguchi-Gumi, die durch konsequente Expansion viele Rivalen ausschaltete oder absorbierte. Auf der anderen Seite schwächten die hohen Verluste an Menschen und Ressourcen das Ansehen der Syndikate und zerstörten das Bild der ehrenhaften Krieger, das sie so gerne pflegten. Die zunehmende Brutalität machte es schwer, die Rolle als nützliche Unterwelt glaubwürdig aufrechtzuerhalten. Schließlich führten diese Machtkämpfe auch dazu, dass der Staat neue Wege einschlug. Die Behörden begannen, die Yakuza nicht mehr nur als notwendiges Übel zu dulden, sondern als ernsthafte Bedrohung für die öffentliche Sicherheit zu betrachten. Diese Entwicklung mündete Jahrzehnte später in den strengen Anti-Yakuza-Gesetzen der 1990er Jahre, die das offene Auftreten der Syndikate kriminalisierten. Politische Verbindungen. Während die Yakuza nach außen hin durch Gewalt, Schutzgelderpressung und Unterweltgeschäfte auffielen, pflegten ihre Bosse im Hintergrund enge Verbindungen zu Politikern, Beamten und sogar internationalen Geheimdiensten. Besonders im Kalten Krieg, als Japan im Schatten der geopolitischen Auseinandersetzungen zwischen den USA und der Sowjetunion stand, spielte die Yakuza eine Rolle, die weit über reine Kriminalität hinausging. Sie verstanden es, ihre Macht und ihr Netzwerk in den Dienst der Politik zu stellen und profitierten im Gegenzug von einer erstaunlichen Duldung durch den Staat. Die Grundlage für diese Allianzen war die ideologische Selbstdarstellung der Yakuza als zutiefst antikommunistisch. In einem Japan, das nach dem Zweiten Weltkrieg unter amerikanischer Besatzung stand und als Bollwerk gegen den Kommunismus in Asien fungieren sollte, war dieser Standpunkt äußerst attraktiv. Yakuza-Bosse inszenierten sich als Patrioten, die bereit waren, linke Bewegungen auf der Straße zu bekämpfen, Gewerkschaften einzuschüchtern oder Demonstrationen gegen Regierungsentscheidungen zu stören. So kam es, dass konservative Parteien wie die Liberaldemokratische Partei Japans, LDP, auf inoffizielle Unterstützung der Syndikate zurückgriffen, wenn es darum ging, politische Gegner einzuschüchtern oder Proteste im Keim zu ersticken. Auch Geheimdienste, insbesondere der amerikanische CIA, sahen in den Yakuza zeitweise nützliche Partner. Im Kontext des Kalten Krieges, in dem jede linke Bewegung in Japan potenziell als Vorbote sowjetischen Einflusses betrachtet wurde, waren die Yakuza willige Handlanger, die gegen Demonstranten, Studentenbewegungen und kommunistische Organisationen vorgingen. Dass sie dabei zugleich ihre eigenen Geschäfte absicherten und neue Einflusszonen eroberten, war Teil ihres Kalküls. Die politischen Verbindungen gingen jedoch über bloße Straßenschlägereien hinaus. Viele Yakuza investierten in Bauprojekte, Immobilien und Finanzgeschäfte, die direkt mit staatlichen Aufträgen verbunden waren. So sicherten sie sich lukrative Einnahmequellen, während Politiker und Beamte im Gegenzug von Wahlkampfhilfe, finanziellen Zuwendungen oder schlicht dem Frieden auf der Straße profitierten. Manche Bosse wurden sogar zu einflussreichen Figuren im Hintergrund der politischen Bühne, deren Unterstützung für Karrieren entscheidend sein konnte. Für die japanische Gesellschaft blieb dieses Geflecht lange ein offenes Geheimnis. Zeitungen berichteten über die auffällige Nähe zwischen hochrangigen Politikern und bekannten Syndikatsführern, doch strafrechtliche Konsequenzen blieben in den meisten Fällen aus. Die Yakuza nutzten diese stille Duldung geschickt. Sie konnten weiterhin in luxuriösen Büros residieren, offizielle Visitenkarten drucken und öffentliche Veranstaltungen sponsern. Ein in der Welt der organisierten Kriminalität einzigartiges Maß an Sichtbarkeit. Erst mit dem wachsenden Druck der internationalen Gemeinschaft und der zunehmenden Gewalt der Syndikatskriege in den 1970er und 80er Jahren begannen Politik und Justiz, diese Verbindungen kritischer zu betrachten. Dennoch zeigt die Geschichte der Yakuza im Kalten Krieg deutlich, dass ihre Macht nicht allein auf Einschüchterung und Kriminalität beruhte, sondern auch auf ihrer Fähigkeit, politische Strukturen zu beeinflussen und von ihnen geschützt zu werden. Anti-Yakuza-Gesetze. Mit Beginn der 1990er Jahre änderte sich das Verhältnis zwischen japanischem Staat und Yakuza grundlegend. Bis dahin waren die Syndikate zwar als kriminelle Organisationen bekannt, aber gleichzeitig Teil des öffentlichen Lebens. Sie hatten sichtbare Büros mit Namensschildern, gaben Visitenkarten heraus und traten bei Volksfesten oder Spendenaktionen fast wie legale Vereine auf. Dieses offene Auftreten unterschied sich stark von westlichen Mafia-Organisationen. Doch die zunehmende Gewalt zwischen rivalisierenden Syndikaten, spektakuläre Attentate und die wachsende internationale Kritik an Japans lascher Haltung gegenüber der organisierten Kriminalität führten Anfang der 1990er zu einem Paradigmenwechsel. 1992 verabschiedete die japanische Regierung das sogenannte Anti-Boryokudan-Gesetz, Gesetz gegen gewalttätige Gruppen. Dieses Gesetz zielte direkt auf die Yakuza und stellte erstmals ihre Mitgliedschaft und ihr öffentliches Auftreten unter staatliche Kontrolle. Während zuvor die Zugehörigkeit zu einem Syndikat nicht strafbar war, kriminalisierte das neue Gesetz viele ihrer traditionellen Praktiken. Schutzgelderpressung, Mediation bei Streitigkeiten oder das offene Führen von Büros wurden rechtlich geahndet. Zudem konnten Behörden ganze Syndikate als Boryokudan, gewalttätige Organisationen, registrieren und ihnen damit den legalen Spielraum entziehen. Besonders einschneidend war, dass das Gesetz auch gesellschaftliche Kontakte zu den Yakuza ins Visier nahm. Unternehmen, Banken und sogar private Bürger, die mit ihnen zusammenarbeiteten oder ihnen bewusst Aufträge gaben, konnten rechtlich belangt werden. Damit verlor die Yakuza einen großen Teil ihrer legalen Einnahmequellen, etwa im Baugewerbe, in der Immobilienbranche oder bei Finanzgeschäften. Die Banken schlossen ihre Konten, Baukonzerne wagten keine Kooperationen mehr und auch Politiker hielten zunehmend Abstand. Die Wirkung dieser Gesetze war doppelt. Einerseits schrumpften die Möglichkeiten der Syndikate, offiziell und sichtbar im öffentlichen Raum zu agieren. Andererseits drängte die Kriminalisierung sie stärker in den Untergrund. Viele Bosse verlagerten ihre Aktivitäten auf weniger sichtbare Geschäftszweige wie Drogenhandel, Menschenhandel oder Geldwäsche. Auch neue Formen der Kriminalität wie Cybercrime traten stärker in den Vordergrund, da sie schwerer zu verfolgen waren und weniger mediale Aufmerksamkeit erregten. Dennoch markierte das Jahr 1992 eine entscheidende Zäsur. Erstmals wurde die jahrzehntelange Duldungspolitik beendet. Die Yakuza konnten nicht länger als halblegale Organisationen in der Öffentlichkeit auftreten. Das Image der nützlichen Unterwelt, die für Ordnung auf der Straße sorgte, war endgültig beschädigt und das Vertrauen zwischen Politik und Syndikaten zerbrach zunehmend. Die Anti-Yakuza-Gesetze hatten langfristige Folgen. Die Mitgliederzahlen begannen stark zu sinken, viele kleinere Gruppen lösten sich auf und die einst mächtigen Syndikate mussten ihre Strukturen anpassen, um in einer feindseliger gewordenen Umgebung zu überleben. Bis heute gilt dieses Gesetzespaket als Wendepunkt, an dem der japanische Staat den offenen Schulterschluss mit der organisierten Kriminalität aufgab und den Yakuza ihre privilegierte Sonderstellung entzog. Abnehmende Macht. Mit dem Beginn des 21. Jahrhunderts setzte für die Yakuza eine Phase des deutlichen Niedergangs ein. Während sie in den 1960er und 70er Jahren Hunderttausende Mitglieder gezählt hatten und in den 1980er Jahren noch immer eine feste Größe im japanischen Wirtschafts- und Gesellschaftsleben darstellten, begannen ihre Strukturen ab den 2000er Jahren massiv zu erodieren. Offiziellen Statistiken zufolge schrumpfte die Zahl der registrierten Mitglieder innerhalb von 2 Jahrzehnten auf weniger als die Hälfte. Und dieser Abwärtstrend hält bis heute an. Mehrere Faktoren verstärkten diesen Rückgang. Zum einen wirkten die bereits in den 1990ern eingeführten Anti-Yakuza-Gesetze immer stärker nach. Banken weigerten sich, Konten für bekannte Mitglieder zu führen. Unternehmen riskierten rechtliche Konsequenzen, wenn sie Geschäfte mit Syndikaten abschlossen. Und selbst alltägliche Dinge wie der Abschluss von Mietverträgen oder Versicherungen wurden für Yakuza zunehmend unmöglich. Damit wurde der wirtschaftliche Spielraum der Syndikate drastisch eingeschränkt. Zum anderen kam es auch innerhalb der Gesellschaft zu einem tiefgreifenden Wandel. Die frühere Duldung oder gar romantisierte Darstellung der Yakuza als angebliche Beschützer der Armen oder Ordnungshüter in einer Grauzone wich einer immer stärkeren Ächtung. Medienberichte über brutale Erpressungen, Drogengeschäfte und blutige Bandenkriege zerstörten ihr Image nachhaltig. Viele Bürger begannen jeglichen Kontakt zu vermeiden, da auch Privatpersonen mit rechtlichen Problemen rechnen mussten, wenn sie Yakuza unterstützten oder mit ihnen kooperierten. Hinzu kam, dass sich die Struktur der Syndikate durch den Druck veränderte. Während große Organisationen wie die Yamaguchi Gumi oder die Sumiyoshi Kai weiterhin existierten, wurden sie zunehmend durch interne Machtkämpfe geschwächt. Abspaltungen und Zerfall kleinerer Gruppen führten zu einer Fragmentierung, die die einstige Geschlossenheit der Unterwelt zerstörte. Selbst innerhalb der größten Syndikate kam es zu offenen Spaltungen, die wiederum blutige Fäden nach sich zogen und die Aufmerksamkeit der Polizei verstärkten. Ein weiterer Grund für den Niedergang war die Globalisierung der Kriminalität. Während die Yakuza traditionell in Bereichen wie Glücksspiel, Schutzgelderpressung oder Baugewerbe aktiv waren, drängten internationale Kartelle und Netzwerke, insbesondere aus China, Korea und Südostasien, in den japanischen Markt. Diese Konkurrenten agierten verdeckter und brutaler und verdrängten die Yakuza teilweise von ihren klassischen Einnahmequellen. Auch ökonomisch verloren die Syndikate an Bedeutung. Der Niedergang der japanischen Bubble Economy in den 1990ern und die veränderten Finanzmärkte machten es schwerer, über Immobilien- oder Aktiengeschäfte Profite zu erzielen. Viele Yakuza mussten sich auf riskantere und illegale Geschäftszweige wie Drogen und Menschenhandel konzentrieren, was sie wiederum stärker ins Visier der Polizei rückte. Insgesamt stehen die Yakuza seit den 2000er Jahren unter einem historischen Druck, der sie von einer ehemals fast offiziell anerkannten Schattenmacht in die Defensive gedrängt hat. Die Kombination aus staatlicher Repression, gesellschaftlicher Ächtung, internen Machtkämpfen und internationaler Konkurrenz hat ihre Strahlkraft und Mitgliederbasis massiv geschwächt. Dennoch ist ihr vollständiges Verschwinden bislang ausgeblieben. Die Organisationen haben gelernt, sich anzupassen und im Verborgenen neue Formen von Kriminalität zu erschließen. Moderne Aktivitäten. In der Gegenwart haben sich die Tätigkeitsfelder der Yakuza deutlich verändert. Während Glücksspiel, Straßenprostitution oder offene Schutzgelderpressung lange Zeit ihr klassisches Geschäft waren, zwingt sie der gesellschaftliche und staatliche Druck seit den 1990er Jahren, neue Wege zu finden. Heute agieren sie oft im Hintergrund über Scheinfirmen, Strohmänner und verschachtelte Finanznetzwerke, die es erschweren sollen, ihre Aktivitäten zurückzuverfolgen. Besonders die Geldwäsche spielt dabei eine zentrale Rolle. Illegale Einnahmen aus verschiedensten Bereichen werden über Immobilienkäufe, Bauprojekte oder Unternehmensbeteiligungen in den legalen Wirtschaftskreislauf eingeschleust. Manche Yakuza-Gruppen treten dabei kaum noch als klassische Gangster auf, sondern als vermeintlich seriöse Geschäftsleute. Ein Bereich, in dem sie sich ebenfalls etabliert haben, ist der Drogenhandel. Zwar galt lange das ungeschriebene Gesetz, dass harte Drogen in Japan tabu seien, da ihr Konsum gesellschaftlich stark geächtet wird. Doch spätestens seit den 1980er Jahren drangen Yakuza-Syndikate zunehmend in den Handel mit Methamphetaminen und anderen Substanzen ein. Sie arbeiten dabei nicht selten mit internationalen Kartellen zusammen, die die Drogen nach Japan einschleusen. Für die Yakuza sind Drogen ein lukrativer, aber riskanter Markt, der sie noch stärker ins Visier der Polizei rückt. Auch die Cyberkriminalität hat in den letzten Jahrzehnten Einzug gehalten. Mit dem technologischen Wandel erkannten die Syndikate früh, dass sich über das Internet neue Einnahmequellen erschließen lassen. Kreditkartenbetrug, Online-Erpressung, illegale Glücksspiele im Netz oder der Handel mit gestohlenen Daten gehören inzwischen ebenso zu ihrem Portfolio wie klassische Straßengeschäfte. Besonders für jüngere Mitglieder bietet dieser Bereich eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, ohne direkt sichtbar mit der Unterwelt in Verbindung gebracht zu werden. Trotz dieser modernen Geschäftsfelder haben die Yakuza ihre traditionellen Verbindungen nicht völlig aufgegeben. Vor allem die Immobilien- und Bauwirtschaft bleibt ein wichtiger Pfeiler ihrer Macht. Bereits in der Nachkriegszeit und besonders während der Wirtschaftswunderjahre mischten sie im Baugewerbe mit, oft über Scheinfirmen, die Großaufträge an Land zogen. Noch heute sind manche Syndikate in diesem Sektor präsent, da hier große Geldsummen bewegt werden und sich viele Möglichkeiten für Geldwäsche bieten. Diese Mischung aus alten und neuen Geschäftszweigen zeigt, dass die Yakuza trotz ihres Mitgliederschwunds weiterhin anpassungsfähig sind. Sie nutzen gesellschaftliche und wirtschaftliche Nischen, um ihre Machtbasis zu erhalten. Gleichzeitig geraten sie aber stärker denn je unter Druck, da ihre Methoden längst nicht mehr romantisiert, sondern von der Öffentlichkeit und den Behörden scharf verurteilt werden. Gesellschaftliche Rolle. Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Yakuza ist bis heute ambivalent und voller Widersprüche. Auf der einen Seite gelten sie als skrupellose Verbrecher, die durch Gewalt, Erpressung, Menschenhandel oder Drogenhandel Leid und Angst verbreiten. Sie sind eine Bedrohung für die öffentliche Ordnung und ein Symbol für die dunklen Seiten der japanischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite haben sie sich über Jahrhunderte hinweg ein Image aufgebaut, das sie nicht nur als brutale Gangster, sondern auch als eine Art nützliche Unterwelt erscheinen lässt. Dieses Selbstbild haben die Yakuza immer wieder aktiv gepflegt, indem sie sich als Verteidiger der Schwachen oder als ordnende Kraft in einem von Chaos bedrohten Umfeld inszenierten. Ein zentrales Element dieser Rolle ist ihre Bereitschaft, in Krisenzeiten Verantwortung zu übernehmen. Nach Naturkatastrophen wie dem großen Hanshin-Erdbeben 1995 oder dem Tohoku-Beben mit Tsunami und Atomkatastrophe 2011 waren es nicht selten Yakuza-Gruppen, die schneller als staatliche Stellen Hilfsgüter verteilten, Unterkünfte bereitstellten oder logistische Unterstützung organisierten. Diese Aktionen waren zwar oft auch Teil einer Imagepflege und dienten dem Versuch, gesellschaftliche Akzeptanz zurückzugewinnen. Doch sie prägten das Bild der Yakuza als Organisationen, die in Notsituationen handlungsfähig sind. Darüber hinaus spielten die Syndikate lange eine Art Schattenrolle im sozialen Gefüge. In bestimmten Stadtvierteln sorgten sie für eine Form von Ordnung, indem sie kleinere Kriminalität eindämmten, rivalisierende Banden fernhielten oder schlicht dafür sorgten, dass gewisse Spielregeln eingehalten wurden. Manche Geschäftsleute sahen im Schutzgeld zwar eine Belastung, betrachteten es aber auch als eine Art Versicherung, die Konflikte schneller löste als langwierige Gerichtsverfahren. Gleichzeitig genossen die Yakuza in Teilen der Populärkultur einen gewissen Nimbus. Filme, Romane und Theaterstücke stilisierten sie zu Figuren, die trotz Gewalt und Gesetzesbrüchen einem Ehrenkodex folgten. Männer, die im Gegensatz zu korrupten Politikern oder habgierigen Geschäftsleuten für Loyalität und Ehre standen. Diese romantisierte Darstellung, die sich stark an der Samurai-Tradition orientierte, führte dazu, dass sie nicht ausschließlich als gesellschaftliche Außenseiter betrachtet wurden. Allerdings hat sich diese Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten stark verschoben. Mit den Anti-Yakuza-Gesetzen seit den 1990er Jahren, den immer sichtbarer werdenden Verstrickungen in Drogenhandel und internationale Kriminalität sowie der zunehmenden gesellschaftlichen Sensibilisierung für Gewalt und Ausbeutung ist das Bild der nützlichen Unterwelt weitgehend erodiert. Heute sehen viele Japaner die Yakuza vor allem als ein Relikt der Vergangenheit, das keinen Platz mehr in einer modernen Gesellschaft haben sollte. Trotzdem bleibt das Spannungsfeld bestehen. Gefürchtet, verfolgt und verachtet und doch in der Erinnerung vieler Japaner mit einer gewissen Faszination verbunden. Heute. Heutzutage existieren die Yakuza zwar noch, doch sie sind nur noch ein Schatten ihrer einstigen Macht. Über Jahrhunderte hatten sie in Japan eine halböffentliche Rolle gespielt, mit eigenen Hauptquartieren, klar erkennbaren Strukturen und einem Auftreten, das zwar kriminell war, aber dennoch nicht völlig im Verborgenen geschah. Noch in den 1980er Jahren zählten die Syndikate zusammen über 180.000 Mitglieder und galten als allgegenwärtige Macht in Politik, Wirtschaft und im sozialen Gefüge. Doch seit den frühen 1990er Jahren hat sich die Lage drastisch gewandelt. Der japanische Staat beschloss umfassende Anti-Yakuza-Gesetze, die den Organisationen die legale Basis für ihr öffentliches Dasein entzogen. Heute sind Yakuza-Gruppen offiziell als Boryokudan, gewalttätige Gruppen, eingestuft, was nicht nur strafrechtliche Folgen hat, sondern auch im Alltag enorme Einschränkungen mit sich bringt. Banken dürfen keine Konten für mutmaßliche Mitglieder eröffnen, Immobiliengeschäfte oder Mietverträge werden verweigert, Versicherungen und selbst einfache Handyverträge können nicht abgeschlossen werden. Auch Unternehmen, die mit den Syndikaten zusammenarbeiten, riskieren hohe Strafen. Dieser wirtschaftliche und soziale Druck hat dazu geführt, dass sich viele Mitglieder abgewandt haben und die Mitgliederzahlen auf heute unter 25.000 geschrumpft sind, Tendenz weiter sinkend. Gleichzeitig haben die Yakuza ihre Methoden anpassen müssen. Während Glücksspiel, Prostitution oder Schutzgelderpressung früher ihre Hauptfinanzquellen waren, agieren sie heute stärker im Verborgenen. Internationale Geldwäsche, Online-Betrug, Drogen- und Menschenhandel oder illegale Geschäfte im Bausektor gehören zu ihren Strategien, um weiterhin Einnahmen zu generieren. Dennoch fehlt ihnen zunehmend der Rückhalt in der Gesellschaft und ihre Machtbasis ist durch interne Konflikte, Verhaftungen und Abspaltungen geschwächt. Die größte Organisation, die Yamaguchi-Gumi, ist durch interne Spaltungen in mehrere Fraktionen zerfallen, was zu neuen Fehden und einem weiteren Machtverlust führte. Gleichzeitig überwachen Polizei und Medien die Aktivitäten der Syndikate so genau wie nie zuvor. In der öffentlichen Wahrnehmung gelten die Yakuza heute weniger als Ehrenmänner im Untergrund, sondern klar als Hindernis für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Stabilität Japans. Und doch ist ihr vollständiges Verschwinden nicht absehbar. Trotz des massiven Rückgangs halten sie an Traditionen und Ritualen fest, pflegen weiterhin ihre strengen Hierarchien und versuchen, sich in Nischen der Gesellschaft zu behaupten. Sie sind damit zwar längst keine unantastbare Schattenmacht mehr, aber nach wie vor ein lebendiges Kapitel der japanischen Geschichte. Ein Kapitel, das heute mit immer mehr Nachdruck vom Staat geschlossen werden soll.